Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Ich bin Pascal, guten Tag. Und Stefan haben wir auch wieder mit dabei.
Moin, wie geht's? Alles
guten fit? Tag. So, wie geht's? Sonntag hier.
Ja, schön, an einem Sonntag wird gehustelt, glaube ich. Das beschreibt die Mentalität, die wir am Tag legen. Super wichtig. Ich würde sagen, die Vorbereitung auf Q4, auf die schwierigsten Monate, auch für mich und arbeitstechnisch auch am vollsten, laufen relativ gut, sei es im Consulting oder im E-Com-Bereich oder allgemein businesstechnisch. Das ist ja Weihnachten, die Gelddruckmaschine wird angemacht, gefühlt bei jedem. Jetzt wird die Hemmschwelle zum Geld ausgeben mit jedem Tag kleiner, besonders Black Friday. Hast du schon die ersten Weihnachtsideen, Geschenke, alles drumherum?
Ey, ich sag dir ehrlich, also wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, entweder habe ich schon sehr früh welche oder ich hole am 23. oder 24. ein Geschenk. Ich weiß nie früher, weil mir erstens nichts einfällt oder so und ich oder ich schon vorher mal was gefunden habe. Aber ich finde immer was Cooles. Das ist jetzt gerade noch ein guter Ansatz. Q4, was findest du jetzt gerade, ist gerade wichtig, wo man drauf achtet, wenn man jetzt im E-Commerce ist? Weil ich weiß, in der letzten Folge hast du mal, oder was in der vorletzten, hast du mal gesagt, passt auf, Jungs, bei Black Friday.
Ja, also letztes Jahr Black Friday haben sich ja super viele Brands verbrannt. Warum haben die sich verbrannt, ist ganz einfach zu erklären. Die haben zu viel Ware eingekauft und haben gedacht, okay, das Jahr 2023, die Verkaufszahlen waren nicht so gut und haben die Hypothese aufgestellt, okay, in November bei Black Friday werden die Hemmschwellen gut sein. Aber wow, surprised, die waren die nicht die einzigen, die so gedacht haben. Und super viele Brands haben halt ihre Ziele nicht getroffen. Das heißt, die haben ihre Warenbestände nicht losbekommen, so wie die wollten, haben dafür Waren finanziert, haben teilweise Kredite aufgenommen. Und genau aus diesem Grund hatten wir Januar so viele Insolvenzen, weil halt das Q4 so schlecht geplant war. Was wir gemacht haben, bei allen Brands, wo ich in Charge war und die Führung hatte, wir haben halt auch keine bezahlte Werbung geschaltet, sondern alles organisch. Haben alles organisch promotet und genau aus diesem Grund hat es ja auch funktioniert, weil die Profitmargen noch da geblieben sind. Aber du merkst auch, dass auch dieses Jahr super viele Brands, besonders im Textilbereich, Schwierigkeiten haben. Warum? Weil nach 2020, nach Corona, ab Mai 2020 waren ja Klamotten im Luxusbereich besonders oder auch egal wo. Überleg dir mal, wie viele Brands auf einmal gepoppt sind und du dachtest dir, ey, ich will die Klamotten von denen haben. Ne, weil wir haben alle überkonsumiert, jahrelang. Und jetzt ist, glaube ich, so eine Sanierung im Markt, welches komplett normal ist und auch welches folgen muss. Und meine Hypothese ist ganz einfach, dass ab Mitte 25 wir wieder ein Wachstum haben werden. Warum ist sehe ich diesen Wachstum, der ist auch begründet auf den Zahlen aus Amerika. E-Commerce-Markt wächst dort, Umsatz wächst, die Retourenquote ist stabil. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch diesen Trend übernehmen werden, was es natürlich aber schwierig macht. Und wir erwarten noch weitere Kostenexplosionen in Lieferketten, ne? Besonders aufgrund der jetzigen Konflikte. Ich habe gestern dazu die Thesen angeschaut. Du hast hier den Luftraum über Jordanien ist zu, Luftraum über Israel ist zu, du hast den Luftraum über Iran, Irak ist zu.
Dann ist das jetzt komplett zu?
Oder? Ja, die Passagier- und Flugzeuge dürfen ja nicht da drüber fliegen. Du hast ja ballistische Raketen.
Wie kommst du denn jetzt nach Dubai?
Durch Ägypten. Du fliegst, es gibt ja zwei Routen.
Ja.
Es gibt die Route quasi zwischen den Iran, also durch die Türkei und dann Iran runter. Oder es gibt jetzt quasi runter durch Ägypten und dann ist viel längere Strecke.
Ja, ein Riesenumweg ist auch mehr.
Ja, aber dann, ne? Korrekt. Und auch, was viele vergessen, die Flugzeuge, in denen ja Passagiere fliegen, transportieren ja auch Cargo. Und auf der anderen Seite, die gleiche Route benutzen ja auch Cargo-Flugzeuge. So. Und vorher in Iran durftest du ja mit dem Abstand von nordischen Meilen quasi mit, ich glaube, 200 nordischen Meilen Abstand fliegen. Passagierflugzeuge, jetzt darf ja gar keiner drüber fliegen, was verständlich ist, weil die ballistische Rakete muss ja quasi zweimal die Richtung von einem Flugzeug, einmal beim Hochsteigen und beim Runtersteigen fliegen. Und das ist halt das volle Abfuck, weil wir entwickeln uns gerade, was die Aviation angeht und die den Connect von Europa nach Asien zurück. Problem ist ja für viele Händler, die Sachen kommen ja aus China oder die Sachen kommen ja aus keine Ahnung wo. Und der russische Luftraum ist ja auch zu für europäische Länder. So, und jetzt stellt sich die Frage, okay, wenn du per Flugzeug was transfern wolltest, weil wenn jemand das macht, ist der sowieso dumm, weil das ist extrem teuer. Aber es ist halt super viele Herausforderungen.
Klar, also das meiste wird ja eigentlich über Schiff transportiert. Aber
würde ich nicht sagen. Es gibt viele Brands, die ich jetzt nicht droppen werde, wo du weißt, die machen kranke Umsätze. Die machen teilweise eine Woche 500.000. Das sind so E-Com-Brands, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die transportieren per Flugzeug. Warum? Weil die zum Beispiel Sachen haben, die sie in China machen.
Und die auch schnell brauchen, oder?
Ja, wo sie nicht so on stock arbeiten. Das heißt, die bestellen immer sehr knapp. So, weißt du, ich will jetzt die Namen nicht droppen oder den Produkt, weil dann versteht man, über wen ich rede. Aber ja, die haben halt so eine Menge, die sie mit Flugzeug transportieren. Deswegen wechseln die jetzt in die Türkei mit ihrer Produktion.
Du hast ja schon immer in der Türkei produziert.
Ja.
Wie hast du angefangen? Wie hast du das ist ja auch eine große Lieferkette, es sind jetzt auch viele Länder und ist jetzt auch weit weg. Wie hast du es geschafft, dort überhaupt irgendwie Kontakt anzufangen zu knüpfen? Oder wie hast du das Vertrauen aufgebaut bei den verschiedenen Lieferanten?
Ist eigentlich simpel gewesen. 2018 sind die ersten kleinen Produzenten auf uns zugekommen. Was ich damals nicht wusste, das sind keine Produzenten, sondern Broker. Wie funktioniert das? Du hast quasi große Produktionen, ne, die wirklich dann nähen und alles um und dran. Und dann gibt's Vermittler. Die kommen zu dir ins Büro und erzählen, dass sie riesige Produktionen haben. Die zeigen die Videos und du denkst dir so als Neuling, boah, krass, die sind richtig im Game. Und dann stellt sich heraus, dass die eigentlich nur Vermittler sind. Das heißt, die haben eine Produktion in der Türkei, in Istanbul, in Izmir, in, keine Ahnung, in wo auch immer. Und sagen zu dir, okay, komm, ich produziere für dich. Dann gibst du den Auftrag und dann verteilen die diese Aufträge auf egal welche beliebige Produktion und du kriegst es gar nicht mit. So haben wir angefangen und irgendwann mal wurden die Preise immer höher und höher und dann habe ich zu mir gesagt, okay, was können wir tun, um effizienter zu werden? Dann haben wir uns auf die Recherche gemacht und gesagt, okay, jetzt suchen wir eine vernünftige Produktion und sind so ganz schnell eigentlich auf viele Produktionen gestoßen und haben halt getestet. Das Problem in der Türkei ist, besonders 2020, du hast ja super viel Kinderarbeit gehabt, also du musst da extrem aufpassen. Du musst extrem aufpassen mit der Lieferkette. Warum? Weil, also wo wir größer geworden sind, ab 2021 produzieren wir ganz anders. Wir kaufen ja den Stoff ein, das heißt die Baumwolle, produzieren diese Baumwolle, machen die bereit, dann färben wir sie selber, schneiden die selber und die Produktion veredelt. Das verkomplexiert den Aufwand um 10-mal, aber du hast halt viel höhere Margen, weil jeder Step von diesen Produktionen macht ja die Produktion nicht selber, sondern da verdienen Leute mit. Und wenn du Leute einstellst, dann sparst du dir halt enorm viel Kohle bei den Mengen, die wir haben. Und deswegen haben wir es so gemacht. Normalerweise ist ja so, du gehst zu einem Produzenten, du sagst, ey, ich will 100 oder 1000 oder 10.000 Hoodies, dann sagt er die Lieferzeit 6 Wochen. In der Türkei musst du immer plus 2 Wochen rechnen, weil wenn der dir sagt, Bruder, für dich 6 Wochen, das heißt 8 Wochen, meist in 90% der Zeit. Und dann haben wir es halt so optimiert. Das Gute an der Türkei ist ja, du hast ja einen LKW.
Ja.
So, wenn der LKW beladen wird, hast du 2 Wege, wie der nach Deutschland kommt meistens. Entweder die Griechenland-Route, ne, quasi mehr entlang den Balkan hoch und dann quasi nach Deutschland. Oder die Dresden-Route wird sie auch genannt. Das ist quasi durch Rumänien und durch halt diese ganzen Ostländer, dann durch die Europa, Mitteleuropa nach Dresden wird er verzollt und dann kommt er nach Deutschland. Das sind die 2 Routen. Die schnelle im Sommer oder beziehungsweise Winter ist die Griechenland-Route, da bist du viel schneller. Und dann hast du die rumänische Route, quasi wird die auch genannt, oder die Dresden. Verzollt haben wir immer, es gibt Fiskalverzollung oder die normale Verzollung, quasi wo du verzollst und dann zahlst. Fiskalverzollung musst du gar nichts zahlen. Das ist auch ein Verfahren. Aber wir haben halt immer normal verzollt, weil du musst ja immer vorauszahlen. Und die Mehrwertsteuer quasi wird ja mit der Mehrwertsteuer verrechnet und dann musst du weniger Mehrwertsteuer zahlen. Deswegen haben wir immer normal verzollt.
Haben die sogar mehr oder was?
Ja. Du musst immer Mehrwertsteuer bei der Einfuhr zahlen plus Prozent vom Zoll.
Klar. Ah, und da ziehst du ab, ja genau. Gab es da mal irgendwie ein Problem oder irgendwie ein Ding? Weil ich habe jetzt gerade nichts im Kopf, wo irgendwas zu spät gedroppt wurde.
Ja, oder so. Doch, oft.
Aber oft. Was sind da so die größten Probleme,
ja, die betreffen? Die größten Probleme, die uns auf meiner Laufbahn waren, besonders am Anfang, am Ende sind diese ja nicht passiert, aber am Anfang war so, der Produzent hat dir gesagt, ja, ich habe die Sachen an die Spedition übergeben. So, dann sagt die Spedition, ja, wir haben die Sachen bekommen. Im wahren Grund findest du raus, die Sachen sind erst in 10 Tagen an die Spedition übergeben worden, siehst du anhand und Unterlagen, und die Spedition lügt dich halt an, weil die mit dem Produzenten super viel arbeiten und sagt, ja, wir haben die bekommen. Und dann erzählt er die Produzent, ja, es schneit gerade in Istanbul. Die LKWs können nicht los, obwohl wir Mitarbeiter vor Ort haben und es schneit nicht, weißt du? So eine Sachen. Oder die hatten ja in den letzten 4 Jahren ein paar Schneestürmer und dann nutzen die Produzenten gerne das als Ausrede, um sich quasi eine Woche gut zu kaufen.
Haben die einfach zu viel Arbeit und sie versprechen es zu früh abzugeben? Oder was ist da der Grund? Weil du warst ja echt oft, bist du immer nach Istanbul gegangen. Also, keine Ahnung, also ich dachte, also immer alle 2 Monate bist du mindestens
dahin gegangen. Also für mich war viel wichtiger die Kontrolle in Istanbul. Ich bin ja immer unangekündigt geflogen. Keiner wusste, dass ich komme. Ich wollte gucken. Also ich bin ja wirklich so an einem Mittwoch geflogen.
Ja,
ich bin in der Produktion aufgetaucht und hab gesagt, hey, was geht ab? So, ich wollte checken, dass da alles sauber abläuft. Und auf der anderen Seite sind halt die Beziehungen ja mit dem Produzenten ja super wichtig, wegen Warnungen und alles drumherum. Aber, was ich dir auch sagen kann, die Produktionen, die sind ja, ich will nicht sagen überbelastet, das ist das falsche Wort, die sind auch nicht super effizient in manchen Sachen. Und ich gehe davon aus, dass es hängt wieder mit den Lieferketten zusammen ab. Zum Beispiel, viele denken, ja, Juni, Juli, August wird ganz entspannt bei denen sein. Nein, das sind die vollsten Monate. Warum sind es die vollsten Monate? Weil gute Brands und gute Firmen ihr Q4 lange vorher planen. Das heißt, du planst ja und sagst, okay, die Sachen, die im November rauskommen, sollten am liebsten Mitte September, Ende September bei dem Lager sein. Ne? Am besten, im idealsten Fall sind die schon im August da. Das heißt, du produzierst in Juni, Juli und August.
Schon, ne? Für...
Korrekt, du musst ja immer ein halbes Jahr voraus. Du, im Textil ist es so, wenn du 25 in April was rausbringen willst, muss die Kollektion plus minus September schon fertig stehen. Und dann kannst du mit Sampling anfangen. Also das heißt, mit einem Sample, was ist das deutsche Wort dafür?
Ein Muster.
Mit Mustering anfangen, damit, weil das dauert immer 2-3 Wochen. Weißt du, natürlich, wenn du Stoff eingekauft hast, aber wir reden jetzt von einem Normalfall, für uns ein Sample zu machen, ging 3, 4, 5 Tage. Teilweise haben wir die ja vor Ort in Berlin gemacht. Aber für eine normale Brand, die jetzt 10.000 oder 1.000, okay, bei 10.000 bist du schon ein bisschen weiter, sagen wir mal, 500 bis 1.000 Pieces produziert pro Piece oder pro Kollektion, da dauert mal Sampling 4, 5 Wochen, besonders bei komplizierteren Sachen.
Bis sie dir das zuschicken, oder?
Richtig, das dauert ja alles.
Also das heißt, müsste eigentlich, wenn ich jetzt im Frühling was rausbringen würde, also jetzt im kleinen Bereich, müsste ich jetzt schon nice ready sein, oder wie?
Sozusagen. Wann willst du droppen?
Ja, so jetzt so im April.
Na, wenn du April produzierst.
Oder Ende Februar.
Du musst fertig im Januar sein, wirklich mit Sample, wo du sagst, okay, hier, du willst droppen, weil dann kommt ja noch, das vergessen ja auch wieder viele, weißt du, normale Brands, wir haben ja auf wirklich jedes Detail geachtet, du hast ja quasi 6 Wochen Produktion, was haben wir gemacht, ey, wir haben die Produktion bestellt und haben immer so vereinbart, 3 Wochen vor dem Abgabedatum, das heißt beispielsweise, damit es einfach für den Kopf ist, am 1. März muss die Kollektion fertig sein. So, wir haben schon aber immer Shooting-Sachen, die für den Shooting verwendet wurden, haben wir immer pro Größe 3-mal bekommen, schon 1 Monat vorher quasi erhalten. Warum 1 Monat? Damit in Ruhe Website-Fotos gemacht werden können, damit in Ruhe geshootet werden kann, damit die Fotos in Ruhe bearbeitet werden kann, damit E-Mail-Content erstellt wird, damit das quasi das gesamte Konstrukt erstellt wird. Und dann war die Herangehensweise auch ganz einfach. Du hast quasi eine Kollektion, die rauskommt. Ja. So, die Sachen sollen am 1. März fertig sein. Die Kollektion kommt dann am 7. März in Deutschland, weil es braucht immer 7-8 Tage, bis es in Deutschland ist, verzollt. Dann entgeht es so. Was haben wir gemacht wegen der Effizienz im Lager? Wir haben dann am 10. gedroppt. Sobald wir die Unterlagen bekommen haben, dass der LKW wirklich verzollt ist und die Türkei verlassen hat, haben wir uns das Drop-Datum überlegt, haben 10 Tage das Ding promoted mit E-Mail, mit Instagram, mit Story, mit allem drumherum und immer droppen wir das dann 10 Tage später.
Also ihr habt euch erst immer den Drop angekündigt, wenn ihr auch die Ware zu ja. ihr hattet.
Also wenn wir wussten, die Ware ist zu 100% raus, weil, warum? Mhm. Da haben wir die finalen Stückzahl, weil du gehst ja zu der Produktion und sagst, du willst 100 T-Shirts haben in M. Aber Problem ist ja, der bestellt ja den Stoff und viele vergessen ja, dass es Menschen sind, die diese Arbeit machen. Und beim Schneiden vom Stoff oder beim Färben können mal Fehler passieren und dann anstatt von 100 T-Shirts werden die ja 80 geliefert oder andersrum, weil der muss ja immer absichern sich mit Stoff 110. Und die finalen Zahlen hast du erst quasi, wenn der LKW fertig ist und du weißt, die ganze Ware wurde neu verpackt. Ja, und
aber wie viele gemacht. Abweichungen geben die da dir? So?
10% musst du einrechnen. Plus,
so
minus.
Viel?
Ja, ja. Das aber heißt,
du,
10
zahlst,
zu wenig.
Aber du zahlst natürlich nicht.
Nein, du
alles,
zahlst
oder?
Nur das, was du bekommst. Okay. Wenn mehr produziert wird, dann nimmst du es halt ab. So haben wir immer gemacht.
Okay.
Aber die Mehrabnahme haben wir halt zu besserem Preis bekommen. So. Und dann kommt halt, kriegst du die Zahlen. Und wenn der LKW auf dem Weg ist, hast du schon die Website-Fotos, du hast schon den ganzen E-Mail-Strategieplan fertig, du hast WhatsApp-Newsletter fertig, du hast alle Instagram-Posts, du hast Story-Posts, du hast alles fertig und dann kannst du in Ruhe droppen. Weil bei vielen ist ja so, voll ineffizient, die Sachen werden fertig, die kommen ran, dann warten die, bis die ankommen, dann shooten die. Bei uns war ja Effizienz Nummer 1. Es wurde immer optimiert auf die Effizienz und wie viele Paletten ihr Lagerplatz wechseln können. Weil es gibt so Metriken im Lager, beim Lagerbereich, auf die wir halt optimiert haben, die mir super wichtig waren. Und so hast du ja auch höhere Profitabilität, ne? Je weniger Zeit ein T-Shirt auf dem Lager ist und sich schneller verkauft, desto
ja,
besser.
Auf jeden Fall. Das ist interessant, aber jetzt so, wenn Speditionen, gibt es da jetzt nur eine Spedition, an den du gebunden bist, oder kannst du, gibt es da irgendwelche verschiedenen Dinge, wo du sagen kannst, hey, da kann man jetzt mehr vertrauen, weil wenn du sagst, ja, wir haben das Zeug, sag, ja, nee, der LKW ist jetzt nicht abgebrannt,
nee, wichtig ist, guck mal, das machen auch viele, das ist so mein Golden Nugget-Tipp für Produktion in der Türkei. Ein LKW von Istanbul nach Berlin kostet ungefähr 2.100 Euro, zahlst du. Ein voller LKW 40 Tonnen. Die Produktion zum Beispiel hätten wir damals nicht verhandelt, hätte für den LKW 4.500 verlangt. So, mit allem drum und dran. Das sind ja trotzdem 2000 Euro, die du dir quasi sparen kannst. Was wir gemacht haben, wir hatten immer eine eigene Spedition mit einem Sitz in Deutschland, die aber halt viel mit der Türkei macht. Bei denen, die sind auch vertrauenswürdiger als eine türkische Spedition. Das sind keine Vorurteile, das soll auch nicht rassistisch klingen, aber das ist, glaube ich, einfach so kulturell bedingt, dass die Leute sagen, ja, hier 2 Wochen länger, Habibi, das passt schon. Die sagen immer, ja, zwei Wochen länger, Bruder, wird schon, weißt du, das nervt schon. Deswegen, wir haben immer mit Deutschen gearbeitet, aber was die Verzollung angeht, in der Türkei macht der Produzent das eigentlich fertig, da lief es eigentlich immer top. Und die Verzollung in Deutschland gibt es super viele Anbieter, aber wir hatten halt für uns 2 Anbieter ausgewählt damals, mit denen wir gearbeitet haben und eigentlich machen die den gleichen Job. Der LKW kommt beim Zoll an, meldet sich, dann kriegen die irgendwie eine Digitalmeldung, da sitzt ja keiner vor Ort, die verzollen das irgendwie. Kann sein, dass du mal eine Prüfung reingedrückt bekommst vom Zoll, dass dieser, das hat, war immer der größte Abfuck, wenn der Zoll. Ja, nicht immer, aber so bei den wichtigsten manchmal, da kommt zum Beispiel ein LKW an und die Sachen sind schon verkauft. Beispielsweise, das kann ja mal wirklich passieren, in, keine Ahnung, in Rumänien gibt's irgendwo einen Unfall, der LKW braucht 2 Tage länger, weil da irgendwie 40 Kilometer Stau war, dass das wirklich mal passiert. Dann kommt er noch beim Zoll an und dann gibt's eine Prüfung von dem Baumwolle. Was bedeutet das? Zoll macht ein Paket auf, nimmt ein Hoodie und prüft anhand von den Etiketten drin, ob es wirklich die Aufteilung so stimmt und so weiter. Und das dauert 5 Tage. Und sowas fuckt dich dann schon ab.
Ja, das ist ja eben auch wieder so ein Ding. Erst wenn du das Zeug auch bei dir hast, solltest du auch dann wirklich announcen, oder?
Ja, weil, aber das haben wir nie gemacht.
Das halt schon krass, wenn du denkst, so, ja, jetzt kannst du dich dann nochmal um eine Woche verschieben oder so, wenn es jetzt 5 Tage
ja,
bleibt, aber, dann sind es ja Arbeitstage.
Ja, aber deswegen haben wir immer auch freitags gejobbt. Warum? Mhm. Weil, guck mal, der LKW ist ja rausgefahren immer freitags. Plus, ja, minus freitags, Donnerstag fahren die bei der Produktion raus. Dann haben wir immer gerechnet 10 Tage. Freitags Job, weil die LKWs, es gibt zwar Gesetze, dass die Samstag und Sonntag nicht fahren sollen, aber die fahren trotzdem.
Fahren trotzdem.
Ja, besonders vielleicht nicht in Deutschland, aber in diesen ganzen Bulgarien und die dribbeln das. Die haben auch diese Stoppuhren, die LKW-Fahrer haben hier eine gewisse Zeit, die sie maximal fahren dürfen. Das dribbeln die auch. So. Wie die es machen, weiß ich nicht, aber die halten sich nicht daran. Ja,
mit Sicherheit, aber bei uns, also keine Ahnung, also ich glaube jetzt in Deutschland, in der Schweiz, da kommt die Polizei und die zieht dich raus.
Nee, aber so, weißt du, der Fahrer wird ja nach Tun bezahlt und der will einfach so schnell wie möglich hin und zurück, weil die planen es ja so, die haben ja einen vollen LKW und am besten kommt der LKW in Deutschland an, dann fährt er in eine andere Stadt oder in Berlin belädt sich wieder voll und fährt zurück. Die wollen ja so wenig leere Touren haben wie möglich, was ja vollkommen verständlich ist, ne?
Ja, jetzt haben wir die Lieferkette von der Produktion jetzt hier nach Berlin, aber das geht ja noch weiter. Das geht ja noch zu den Leuten hin.
Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch Lieferketten per Flugzeug. Wir hatten auch zum Beispiel Phasen, wo wirklich Produktion, besonders 2020, wo irgendwas extrem spät gekommen ist und wir haben den Fehler gemacht damals, wir haben mit DHL Express verschickt. So, weil wir keine Erfahrung hatten. Und dann weiß ich noch, die Sachen waren in Berlin, aber DHL Express in der Corona-Zeit, das war so November 2020, war so überfordert mit allem, dass die Verzollung 2 Wochen gedauert hat, obwohl die Sachen in Berlin waren.
Boah.
Ja, und weil uns die Erfahrung gefehlt hat, einfach einen normalen Luftcarrier zu nehmen, nicht DHL, dann wäre das 1/3 günstiger und wäre viel schneller. So eine Sachen passieren auch. Weißt du, weil dann kommt zu einer Verspätung in der Produktion, dann hast du Black Friday, dann kommt irgendein Teil, dann sagst du, okay, scheiß drauf, mache ich Flugzeugcarrier. Zwar viel Gewinn geht verloren, weil es halt extrem teurer ist. Und dann chillen die Sachen noch 2 Wochen in der Verzollung und das fuckt schon ab.
So. Beim Versand jetzt an Leute nachher die Bestellung, was habt ihr da für Anbieter genutzt und wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Und
nur DHL. Seit Tag 1 benutze ich nur DHL.
Und das funktioniert hier auch gut.
Super. Also DHL, man kann sagen, was man will. Es gibt, guck mal, du kannst als Verkäufer, als Online-Shop kannst du DPD nehmen, MS, dann sparst du dir bei jedem Paket 1,50 oder 2 Euro. Aber die Frage ist, die ich mir mal gestellt habe, guck mal, die DHL ist ja Nummer 1 in Deutschland, was Volumen angeht, alles. Du hast Nummer 1 Erreichbarkeit von jedem Dorf, von jeder Straße, von Abdeckung ist DHL. Wenn du an DHL mit DHL verschickst, zahlst du zwar 1,50 mehr, aber es geht ja um die Customer Experience. Und lohnt es sich, beim ersten Versand vielleicht 2 Euro zu sparen bei einem Kunden, aber dann bestellt er zweites Mal nicht. Und das ist die Herangehensweise, wie ich an die Sache gegangen bin, weil ich mir gesagt habe, ich will, dass meine Kunden die beste Experience haben seit 2018 und deswegen verschicken wir mit DHL. Natürlich gehen Sachen mal schief und besonders im Wachstum von Corona hatte DHL auch ihre Probleme mit Regelabholungen.
Das war aber allgemein, glaube ich, im Versandhandel, weil alles überlastet war, weil
korrekt und auch so gewachsen ist, was keiner erwartet hat. Für das hat es ja noch
gut funktioniert eigentlich.
Richtig, die Infrastruktur hat gefehlt, die LKWs haben gefehlt und dann hast du ja quasi, musst dir vorstellen, es gibt so Abholungen. DHL, wie machen das? Die haben ja ein Zentrum. Als beispielsweise in Berlin gibt es, glaube ich, 3 Stück. Und dann holen die LKWs halt quasi die Pakete ab. Und dann gibt's halt quasi Abholungen. Was ist eine Regelabholung? Regelabholung ist, wie der Name sagt, die holen regelmäßig das ab. Das heißt, jeden Tag gewisse Menge. Und dann gibt's halt so Peakzeiten wie Ostern, wie Black Friday und so weiter. Zum Beispiel Black Friday, wo wir jetzt für Black Friday bestellt haben, die großen Paketmengen, haben wir schon in Juli die Absprachen gemacht, weil die müssen ja langfristig planen, weil auf einmal im Black Friday verschicken nicht nur wir viel mehr Pakete, sondern alle in Berlin. Und diese ganzen Touren und dass du auch gesichertes bekommst, muss man halt langfristig planen.
Auf jeden Fall. Das ist auch krass. Eben, man muss halt echt auch den Kunden sehen am Schluss, oder? Dass der auch eine gute Erfahrung hat, weil selbst wenn du halt dann einen nicht so guten Versender, Lieferanten nimmst, dann kann es sein, dass Pakete wird schlecht behandelt, dass es kaputt ist.
Und auf der anderen Seite, guck mal, da gebe ich auch immer so einen Pro-Tipp an Leute. Mhm. Es gibt Anbieter, mit denen wir arbeiten zusammen, und das ist keine bezahlte Werbung, Exporto. Du kannst von denen zum Beispiel innerhalb von Berlin nach Schweiz innerhalb von 24 Stunden verzollt verschicken. So eine Anbieter gibt es.
Was, die schicken das in einem Tag runter?
Und verzollen es komplett. Und der Kunde bestellt am Mittwoch, wenn er vor 12 bestellt, hat er am nächsten Donnerstag bis Tagesende das Paket.
Boah. Ja. Seit wann habt ihr das?
Seit diesem Jahr irgendwann.
Boah, das ist halt krass, weil das ist etwas, was mich, das, was mir schmerzt immer, weil wenn die Schweiz nicht in der EU ist, man hat halt einfach wirklich eine Woche oder zwei Wochen, wenn du irgendwas bei Amazon oder so bestellst, wir haben ja auch kein Amazon in der Schweiz, also es kommt alles von Deutschland, und also da ist es wirklich Katastrophe, aber da habe ich dann auch den anderen Ding genommen, an der Grenze gibt es solche Poststellen, wo du das, dir das dort liefern kannst, dann kannst du es abholen.
Hinterziehst du Steuern oder was, weil du die Verzahlung nicht
zahlst? Nee, das wird dann abgestempelt, das ist ja direkt neben Zoll.
Okay, gut.
Natürlich.
Ja, also was Liegeverketten angeht, und du musst ja so überlegen, guck mal, wir sind ja oder waren ja immer auf einem großen, also relativ mittelständigen Niveau. Und jetzt überleg dir mal Lieferketten von, keine Ahnung, von fucking Zara. Oder weißt du, das ist ja viel komplexer. Bei uns, das, die Lieferketten sind ausgelegt auf, keine Ahnung, 50.000 Pakete im Monat, was auch immer. Das bedienen wir ganz locker und haben ja immer gemacht. Wichtig ist, glaube ich, die Lieferkette, und was viele nicht sehen, quasi, wenn, weißt du, bei mir, wenn jetzt ein Paket zu spät kommt, sage ich, ey, juckt mich nicht, weil ich die selber die Experience gemacht habe, weil manchmal hast du es halt nicht in deinen Händen und da kannst du gar nicht beeinflussen. Früher, 2019, 2018, wo wir nicht auf dem Niveau waren wie heute, habe ich mich immer abgefuckt und richtig aufgeregt und war so, ja, wie kann es sein, dass die es nicht hinbekommen, pünktlich zu liefern? Mittlerweile, wenn auch Pakete manchmal zwei Wochen Verspätung haben und ich selber damit gearbeitet habe und weiß, okay, manchmal passieren Dinge, wo du dir einfach nur denkst, wie zum Fick kann das alles gleichzeitig passieren und du hast keine Kontrolle drüber. Aber dann akzeptierst du es einfach, weil sich zu ärgern macht es einfach keinen Sinn. Es ist so, wie es ist. Und am Ende des Tages muss man einfach nur darauf aufpassen, dass als Verkäufer, dass die Experience bei deinem Kunden cool ist. Und das viel Wichtigere ist, wenn es auch ein guter Tipp, wenn die Lieferkette verkackt wurde oder wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, kommuniziere es transparent mit dem Kunden, weil dann zeigen die Verständnis. Was ich damals gemacht habe, ist immer, wenn wir irgendwas verkackt haben, weil, weißt du, viele suchen ja die Ausrede und sagen, ja, DHL ist so schlecht oder ja, der Produzent ist schuld und deswegen sind sie spät. Nein,
aber wir nicht.
Richtig. Wir als Firma müssen dafür stehen und das verstehen auch die Leute. Wenn du denen rausgehst und sagst, ey, Männers, Ladies, wir haben es verkackt. Warum haben wir es verkackt? Die Produktion hat gesagt, dann und dann wird's geliefert, wurde nicht eingehalten oder es gibt Probleme beim Zoll. Bitte habt Verständnis, hier ist ein Gutschein für euch für den nächsten Einkauf.
Ja, das sage ich auch, die offenste und die ehrlichste Art auch, weil am Schluss kannst du es ja nicht auf den Lieferanten oder so schieben, weil du als Unternehmen hast das Produkt verkauft und du hast auch den Lieferanten ausgewählt, also bist du auch verantwortlich für das. Also finde ich auf jeden Fall das auch wichtig, dass man das so macht. Genau, ich glaube, da haben wir jetzt echt einen guten Bereich mal abgeschaut, wie es von groß ist und bei klein.
Ja, Bro, du darfst nicht vergessen, wir haben ja mit klein angefangen, 5 Pakete.
Ja, genau, aber ob es da einen Unterschied gibt, ob es jetzt als kleine schwierig ist oder als große, was würdest du sagen?
Also, guck mal, ich habe ja angefangen mit teilweise 2 Bestellungen am Tag. Und die höchste Zahl der Bestellungen am Tag, die wir abgewickelt haben, über länger als eine Woche, war Black Friday letztes Jahr. Und das waren so 6.500, 7.000 Bestellungen jeden Tag, die rausgegangen sind. Und es wurden mehr verpackt. Du kannst es, also du kannst es dir vielleicht vorstellen, weil du da eine Ausbildung gemacht hast, aber wenn du jeden Tag oder eine Woche lang 35.000 Bestellungen verschickst, 50.000 Bestellungen.
Ist, also das ist wirklich hart. Wie viele Leute wart ihr dort?
25. Ja, also da helfe ich auch dann mit. Bei Black Friday hilft auch mit. Und David dieses Jahr, ne? David wird auch mithelfen. Nein, also 50.000 Bestellungen ist schon hart. Ich sag dir so, du regst dich am meisten auf, wenn DHL nicht kommt. Weil in dem Moment denkst du ja, weißt du, das sieht richtig geil aus. Du hast dann so 20 Rollbehälter, die ersten gehen raus und dann am Tag sind es ja dann quasi, keine Ahnung, 5, 6, 7 Abholungen. Dann gehen ja 100 Rollbehälter aus und jeden Rollbehälter sind mehrere hundert Bestellungen und dann geht irgendwas schief. Und dann hast du dein Soll erreicht, aber dann stehen dann, keine Ahnung, 20 Rollbehälter über Nacht und dann ärgerst du dich, weil du weißt, ey, werden die abgeholt, sind es 5.000 Bestellungen oder 3.000 oder 2.000, egal wie viel, die rausgehen könnten. Und das hat mich immer so ein bisschen abgefuckt und da war ich am meisten immer verärgert. Und natürlich die stressigste Zeit, besonders bei uns, war ja immer ab dem 15. November bis zum 20. Dezember, weil die Phasen sind ja immer jedes Jahr gleich. Du hast die November-Kollektion, dann haben wir im Dezember immer 2, 3 Sachen gedroppt, dass die Sachen aktuell bleiben. Und dann kommt ein richtiger Schub am 19., 20. Dezember. Da kommen nochmal richtig viele Bestellungen rein, teilweise 6.000, 7.000 am Tag. Und dann musst du die abwickeln, weil da kommen die letzten Käufe oder da kommen was auch immer. Und dann gibt's noch einen Peak über Weihnachten, weil bei Weihnachten haben wir dann immer Aktion gemacht, das heißt 24, 25, 26 kommt immer eine Aktion auf gewisse Sachen, die sich nicht gut verkaufen oder allgemein und dann musst du, die Herausforderung ist direkt am 27., 28. alles abzuwickeln, dass du quasi in das Jahr mit 0 Bestellungen gehst. Und dann im Januar beginnt der Retourenspaß, weil was viele nicht vergessen und bei allen Brands haben wir das immer erfolgreich unter meiner Leitung hinbekommen, die Retouren. Bei richtig vielen E-Commerce Brands hattest du die Beschwerden die letzten Jahren, Retouren, Retouren, Retouren. Weil die Leute haben sich nur darauf konzentriert zu verkaufen. Was wir aber gemacht haben, ist immer ganz einfach. Wir haben nicht nur auf Bestellungen verpacken und versenden konzentriert, sondern der Arbeitsalltag war immer so aufgeteilt. 9 Uhr bis 15 Uhr gehen die Bestellungen raus. Da konzentriert man sich nur verpacken, weil du musst ja kommunizieren, da musst ja diese Kacke scannen, da musst du laufen, alles um und dran ist ja anstrengend für den Kopf.
Das ist richtig, also das war es von der härtesten Arbeit im Lager, im Materialfluss oder so, richtig. Diese Sachen zu kommissionieren und dann zu verpacken.
Dann auffüllen und so weiter. Ja. Und was wir immer gemacht haben, weil Retouren war ja viel entspannter, haben wir die letzten 2, 3 Stunden waren Retourenarbeit. Das heißt, weil wenn du bestellst, Paket kommt an, dann passt irgendwas nicht, weil bei Black Friday steigt die Menge nicht von 2 Artikel oder 3 Artikel, sondern bestellen 5, 6, dann schicken die 2 zurück, wollen ja auch eine, so schnell wie möglich Rückerstattung. Also ich habe immer auf Customer Support gesetzt, das war mir super wichtig, auch dass die Customer bei Retouren die bestmögliche Experience haben. Also wie hinter Kulissen effizient die Brands unter meiner Leitung, das muss ich mir einfach auf die Schulter klopfen, aufgestellt waren. Und das ist nachweislich, weil bei vielen, wo ich ausgestiegen bin, waren die nie wieder so effizient. Und da kamen die Beschwerden und alles drum und dran.
Was ist so die Retourenquote?
Normalerweise hast du ja bei Amazon eine Retourenquote, glaube ich, so bei Schuhen 50%, bei Vaditeam, aber bei Vaditeam ist es ja auch schwierig zu sagen. Wir hatten zu den Peakzeiten 20%, weil du kaufst ja nicht im Vergleich bei Amazon, wäre meine These, viele kaufen einfach mal so einen Schuh, die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Bei uns kaufst du einen Schuh, weil du ein Sneaker-Enthusiast bist und deine Größe in 99% der Fälle kennst.
Ja, weil weißt du auch den nur hier kriegst. So
richtig. Oder und deswegen kriegst, waren unsere Tunquoten, was das angeht, niedriger. Bei Klamotten hingegen hatten wir nur 15%. Ich glaube, so Zalando oder so. Aber das ist ja auch so ein extra Beispiel von Kundenexperience und Kundenversprechen und hast eine Retourenquote von 40-45%.
Ja, das ist ja auch krass. Also ich meine, Retouren, was würdest du sagen, wie kriegt man die Retourenrate am besten runter? Was musst du machen? Weil das ist ja auch Geld, wo du aufwenden musst, um das zu bearbeiten.
Retouren können dir das Genick brechen. Retouren im E-Com, du machst ja im Klamotten, denkst dir, boah, du hast 100.000 Euro verkauft im Monat als Beispiel. Denkst dir, boah, davon sollten so 20.000 Gewinn sein. ein Scheiß ist es, weil da kommen die Retouren, da kommen die PayPal-Transaktionskosten. Guck mal, du kaufst bei mir für 100 Euro ein.
Ja.
Ich erstatte dir die 100 Euro zurück. Was viele aber nicht verstehen ist, die 1,7%, das sind 1,70 Euro, zahle ich schon mal an PayPal an Gebühren und ich kriege die nicht zurück. Das bedeutet, von den 100 Euro, die ich eingenommen habe, kriege ich buchhalterisch, technisch, nach Transaktionskostenabzug kriege ich, sagen wir mal, 98 Euro. So. Und wenn ich die erstatte, muss ich ja dennoch 100 Euro erstatten. Das bedeutet, ich zahle erstmal 1,70 plus ich muss 2 Euro darauf legen und dann kommen die ganzen DHL-Kosten nochmal drauf. Also da Retoure sind das mit das teuerste im E-Com. Das für mich, was ich einführen würde, sind A, Retourenkosten, Versand. Das würden oder sind eigentlich alle verständnisvoll. Das bedeutet, dass es kostet, zurückzuschicken. Plus, ich würde so viel wie möglich tun, dass du eine Size-Chat auf deiner Webseite hast, dass die Leute quasi ihre Größe und so eingeben können und dann sich ihre Empfehlungen abholen können und allgemein so viele wie möglich Kundenrezensionen angeben mit Größe, dass so wenig wie möglich retourniert wird, weil das nervt schon.
Ja, das ist ein guter Abschluss, würde ich sagen.
Ja.
Ich würde es nochmal erwähnen, dass die Leute bei der School Community sie vorbeischauen können, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wir sind auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen in Audio vorhanden und dann könnt ihr auch noch hier den YouTube-Channel bewerten und abonnieren. Und dann würden wir sagen, bis nächste Woche und ciao, ciao.